Talk, der europäische Tech-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Geek Talk-Folge. Heute wieder aus der Sparte der Gadgets. Wir haben wieder mal was Interessantes mitgebracht. Und es ist schon die ein oder andere Folge her. In der Geek Talk 0715 hatte ich das Vergnügen, mit dem Marc von Ossiaholic zu podcasten. Und so ist es auch heute wieder. Hallo Marc.
Hallo Martin, wie geht's?
Ja, danke. Fit und munter. Mal podcasten nach 10 Uhr, das hatte ich auch schon länger nicht mehr.
Oh, ja, so fit bin ich nicht mehr, aber ja, wird schon schief gehen.
Wer den Marc nicht kennt, hört in die 0715 rein. Damals hatten wir die Samsung Portable SSD T1 vorgestellt. Heute geht es wieder um ein Produkt aus dem Hause Samsung und das ist ein bisschen ein viel größeres Display. Marc, um was geht es heute?
Ja, wir schauen uns heute das SE790C von Samsung an. Das ist ein Ultra-Wide-Display im 21:9 Format. 34 Zoll die Bildschirmdiagonale, 3440x1440 Pixel Auflösung. Ja, also einige Superlative sind da durchaus enthalten.
Ja, du hast jetzt gerade angesprochen, einige technischen Specs. Gehen wir doch mal ganz kurz von Anfang an. Mit was wollen wir beginnen beim Display?
Curved.
Ja, mein allererstes gekurftes Display war es. Fernsehen hatte ich bis jetzt noch gar kein gekurft, Display auch nicht. Wie ist das bei dir?
Ich verwende einen Beamer zu Hause. Das sagt wohl alles. Ansonsten habe ich ein 28 Zoll UHD Display vor mir stehen, also nee, Curve, das war auch meine erste Erfahrung jetzt. Und ja, durchaus ein interessantes Erlebnis. Wie war es bei dir, Martin?
Mein Setup ist aktuell oder war bis vorher ein 23 Zoll oder respektive beim anderen Mac Mini ein 24 Zoll Monitor.
Mit mein Beileid.
Sehr wenig Auflösung, genau. Ist halt wie der Mac Mini, den ich vorher hatte, bevor ich
etwas
im letzten Jahr
Mini
gekauft habe. Sehr Mini, genau. Und halt auch schon viele, viele Jahre alt. Der ist irgendwie aus dem Jahre 04, glaube ich, 05.
Wie kommst du mit dem Maxi-Ding zurecht?
Es ist riesig. Und ich muss, ohne jetzt dem Review oder besser gesagt dem Fazit vorzugreifen, ich war froh zum Schluss vom Test, dass das Teil gecurved ist, weil sonst wäre ich wahrscheinlich mit der großen Größe, was sind das, 81 Zentimeter?
Ja, 81,5 Zentimeter ist das Displaybreite, ja.
Wäre ich da wahrscheinlich gar nicht klar gekommen oder ich hätte fast mit dem Stuhl hin und her rutschen müssen, um das übertrieben zu sagen.
Du hättest einfach deine Nackenmuskeln trainiert mit Hin- und Herbewegen des Kopfes. Also das wäre vielleicht auch nicht schlecht gewesen.
Wäre vielleicht mal was gewesen, mein passt, ja.
Ja, so ein bisschen Abwechslung.
Genau.
Ja. Ja, nee, im Allgemeinen. Bei mir war das in etwa dasselbe. Also ich hatte bis jetzt auch noch nie das Vergnügen, mit einem Ultra-Wide-Display zu arbeiten. Ich hatte mal eine ziemliche Weile lang drei 24-Zoll-Displays, die ich als in einem Surround-Setup aufgestellt hatte. Aber ja, da hat man halt einfach immer den Rand des Displays, den man noch sieht. Und bei dem 21:9 hat man halt den Rand nicht, sondern einfach ein durchgängiges Panel. Und ja, es ist schon ein tolles Erlebnis. Und vor allem auch, wie du selbst sagst, die Tatsache, dass das Ding gecurved ist, bringt es mit sich, dass das Sichtfeld automatisch vergrößert wird. Also peripher nimmt man wesentlich mehr wahr als auf einem Panel mit derselben Größe, das flach ist.
Da gebe ich dir vollkommen recht. Ich hatte es auch mal ähnlich, die zwei 24 Zöllner, die ich an den beiden alten Mac Minis hatte, hatte ich am aktuellen Desktop-Rechner. Da rechts die GarageBand, auf links den Browser für die Shownotes, also jetzt für den Geek Talk zu schreiben, ist hier viel, viel einfacher, weil eben, wie du gesagt hast, man hat diesen Balken oder besser gesagt die beiden Balken nicht dazwischen und ich kann individuell, wenn ich gerade mal ein bisschen mehr Platz für das Schneideprogramm brauche, das größer machen und sonst den Browser, da habe ich nicht die Begrenzung auf zwei Monitore. Das ist schon eine riesen Arbeitserleichterung.
Ja gut, auf der anderen Seite kann man aber auch sagen, dass zwei Monitore sind nicht wirklich optimal. Also wenn dann drei. Weil mit zweien hast du eigentlich du sitzt immer vor einem Display im Prinzip. Und wenn du etwas hast, das du aufziehen willst über mehrere Displays, dann schaust du eigentlich immer direkt auf den Balken in der Mitte. Und das ist sowieso ziemlich suboptimal. Wenn du dann drei hast, dann hast du wirklich ein Hauptdisplay und zwei, die du peripher verwendest. Das ist schon deutlich angenehmer. Und der Unterschied zu einem Ultrawide, das fällt ein bisschen weniger frappant aus.
Da muss ich dir recht geben, war natürlich geschuldet an der Hardware. Die hatte nicht mehr als zwei Ausgänge. Mit der aktuellen wäre es jetzt möglich, aber jetzt gibt es ja eben in dem Sinn das größere Display, das 34 Zoll.
Ja, definitiv.
Wollen wir da ein bisschen mehr ins Detail gehen? Was hat der Samsung drin verbaut, Display-Technologie?
Ja, Samsung bei diesem Display verwendet Samsung ein sogenanntes VA-Panel. Im Prinzip gibt es eigentlich so drei verschiedene Qualitätsklassen von Paneelen. Zum einen findet man die TN-Paneele, das sind sozusagen die Einsteigerprodukte mit günstigem Preis. Der Vorteil von diesen Paneelen ist eine tiefe Reaktionszeit, der Nachteil ist die Blickwinkelstabilität. In der horizontalen ist die Blickwinkelstabilität noch einigermaßen okay, aber in der vertikalen sieht man dann ziemlich schnell eine Verfärbung. Also beispielsweise, wenn man aufsteht vom Desktop und dann von oben auf das Display runterschaut, dann sieht man, dass die Farben einfach nicht mehr wahrheitsgetreu sind. Dann kommt man zu den VA-Panels, also eben dasjenige Panel, das Samsung bei diesem Display verbaut hat. Ja. Die liegen in etwa in der Mitte. Die Farbqualität ist durchaus gut. Die Blickwinkelstabilität ist ebenfalls gut. Was aber etwas höher ausfällt, ist die Reaktionszeit. Aber ja, in einer Office-Umgebung spielt das sowieso keine Rolle. Und wenn man sich dann noch vor Augen hält, dass dieses Display wird ja per DisplayPort angeschlossen und bietet eine Auflösung von 3440x1440. Und bei dieser Auflösung wird das Signal mit maximal 60 Hertz übertragen. Das heißt, 60 Hertz, das sind 60 Bilder in einer Sekunde. Und das heißt, alle 13,33 Millisekunden erhält man ein neues Bild. Und ja, die Reaktionszeit von einem Display liegt normalerweise deutlich unter 10 Millisekunden, so auch bei diesem Display. Somit fällt das eigentlich gar nicht zur Diskussion, weil die Reaktionszeit sowieso schon von der Verbindung zum PC aufgefressen wird. Zu den weiteren Panels, die es noch gibt, es gibt dann noch die IPS und die PLS-Paneele. IPS findet man eigentlich bei allen anderen Herstellern und PLS ist dann auch wieder ein Samsung-spezifisches Panel. Und ja, bei denen ist es dann einfach so, das sind wirklich Paneele für professionelle Anwender, also wenn man Desktop-Publishing betreibt oder ja, wenn man einfach auf Farbtreue angewiesen ist, man bekommt wiederum eine sehr hohe Farbtreue und auch bei den IPS-Panels ist die Reaktionszeit ein bisschen höher, aber wie gesagt, diese Diskussion empfinde ich persönlich aufgrund der Argumentationsweise, wie ich sie vorher brachte, als etwas müßig. Ja, okay, das war jetzt ein kleiner Exkurs in die verschiedenen Paneele, die es gibt. Martin?
Was du mal zwischendurch angesprochen hast, ist Office-Umgebung. Das ist ja das, wo Samsung dieses Display, also das SE790C, auch adressiert. Du hast auch angesprochen die Gaming-Umgebung. Da kommen wir, glaube ich, später nochmals drauf zurück. Du hast ja was in der Richtung auch ein bisschen getestet, also ein paar Spiele drauf gespielt.
Ja, eben auf die Spiele, auf die wollen wir gegen Ende zurückkommen. Zuerst mal bezüglich der Büro-Umgebung. Was wirklich sehr praktisch ist an dem Display, dass es höhenverstellbar ist, also die Ergonomie, die ist eigentlich sehr gut. Die Höhenverstellbarkeit, da hat man 100 mm Spiel, also der Hub, der beträgt im Endeffekt 100 mm. Darüber hinaus lässt sich das Panel auch neigen. Und zwar glaube ich, minus 2 Grad und plus 10 Grad waren es.
Das ist korrekt, ja. Positiv ist 10 Grad und Neigungswinkel 2, also der negative.
Damit man sich das noch vorstellen kann, positiv ist einfach, wenn man das Display nach hinten neigt und negativ ist, wenn man es nach vorne neigt. Und dadurch erhält man eigentlich sehr viel Flexibilität. Also man kann das gut anpassen, ob man jetzt klein gewachsen ist oder groß gewachsen, das spielt eigentlich keine Rolle. Oder
also man du und das, ich haben beide gut vorne dran Platz.
Ja, ja, aber so viel größer als ich bist du auch nicht. Also übertreiben musst du jetzt nicht, Martin, also bitte sehr.
Ja.
Nee, passt schon, aber mit deinen Kartonschachteln auf deinem Schreibtisch, da hast du schon recht. Wenn du das Display jetzt da oben drauf stellst, dann bist du froh um die 2 Grad Neigungswinkel, die du mehr hast.
Es ist ja so, dass mein altes Display auf 3 solchen Tablet-Schachteln stand und beim neuen muss ich das eben nicht mehr, weil ich das ganze Höhen verstellen kann, um bis eben diese 100 mm, was du gesagt hast, und dann eben noch leicht anwinkeln und dann passt das für mich perfekt. Also Ergonomie ist wirklich da ein Punkt, der sehr praktisch ist an diesem Display.
Ergonomie ist schlicht gegeben bei diesem Display. Ja, und was dann halt auch hinzukommt, wenn man das nicht auf irgendwelche komischen Boxen stellen muss, dann hat man auch eine schöne Ordnung auf seinem Desktop und das macht auch schon wieder viel aus.
Oder wie wir im Vorgespräch herausgefunden haben, mehr Platz für andere Dinge abzustellen und dann wieder weniger Ordnung.
Ja, durchaus. So ein bisschen Chaos darf schon auch sein, damit man sieht, dass gearbeitet wird.
Das Genie beherrscht das Chaos, genau.
So ja, ist es wäre schön, ja.
Von den Anschlussmöglichkeiten, wenn wir vielleicht mal auf die Rückseite vom Display gehen möchten. Wir haben da ja, wie du gesagt hast, den Stromanschluss. Wir haben zweimal ein HDMI. Was haben wir noch zur Verfügung?
Ein DisplayPort und einen Eingang für einen USB 3.0 Hub. Das ist eigentlich eine ziemlich praktische Geschichte. Man bekommt 4 zusätzliche USB 3.0 Anschlüsse direkt am Display. Empfinde ich persönlich als extrem praktisch, weil es ist nicht immer so, dass der PC genau dort steht, wo man ihn gerne hätte und dann muss man ein Kabel von weiß nicht wo nach keine Ahnung wohin verlegen und ja, das ist nicht wirklich angenehm, wenn man die Anschlüsse direkt am Display hat. Ich empfinde das als sehr praktisch.
Und man kann auch über die Einstellungen vom Display einen dieser Ports als Schnellladefunktion, also für die neueren Smartphones, für das große Galaxy S6, das S5 geht, glaube ich, auch schon unter diese Klasse, oder?
Da bin ich mir jetzt nicht mal so sicher, aber ich könnte mir vorstellen, ja.
Und andere ähnliche Modelle kann man da dann direkt am Display aufladen, hat die volle Power zum Aufladen.
Hört mehr Geek Talk!
Aber eben, wie wir gesagt haben, ein DisplayPort und zweimal HDMI, das bietet natürlich die Möglichkeit, nicht nur eine Quelle anzubinden. Ich in meinem Fall habe da zum Beispiel neben meinem Desktop-Rechner auch noch ein Media Center angebunden, aber zu der Möglichkeit vom geteilten Display, wollen wir da schon zu kommen?
Ja, ich denke schon. Ich denke, es ist an der richtigen Zeit, dass wir da 2-3 Worte über das On-Screen-Display verlieren.
Man hat ja die Möglichkeit, zum einen Picture-by-Picture und Picture-in-Picture zu nehmen. Was ist da der Unterschied? In kurz erklärt.
Ja, bei Picture-in-Picture hat man einfach eine Overlay-Funktion und Picture-by-Picture, da kann man das Display sozusagen als 2 separate Displays verwenden. In beiden Fällen hat man 2 separate Eingangsquellen, die man dann entsprechend zuordnen kann. Bei Picture-in-Picture hat man einfach eine Haupteingangsquelle und eine Nebeneingangsquelle. Und im Falle von Picture-by-Picture ist es wirklich so, als ob man 2 verschiedene Geräte gleichzeitig angeschlossen hat. Und ja, ich denke, wenn du da von deinem Nutzungsverhalten erzählst, ich denke, das illustriert das Ganze, das Feature ziemlich gut.
Mit Media Center oder auch vielleicht irgendwie eine Überwachungskamera, was man auch immer da hat, noch nebenbei darstellen möchte. Geht aber eben auch mit Picture in Picture, wo man dann frei definieren kann, wo auf dem Display das zweite dargestellt wird. Gesteuert wird das Ganze, es hat ja nur einen Knopf, also quasi zum Ein- und Ausschalten, wie auch zum Navigieren durch das ganze Menü. Und der Knopf nennt sich ein Jog.
Ja, also man kann sich das vorstellen wie einen kleinen Joystick, den man in X- und Y-Achse bewegen kann. Plus man kann das Teil drücken. Und ja, zum Beispiel die Einstellung von Helligkeit oder der Lautstärke. Ah ja, das ist auch noch ein gutes Stichwort, die Lautstärke. Das ist extrem einfach. Man kann einfach nach links oder nach rechts und dann kann man das eine anpassen. Oder wenn man nach oben oder nach unten den Joystick bewegt, dann kann man das andere anpassen. Also Samsung gestaltet das ziemlich einfach. Auch allgemein die Navigation, wenn man den Knopf einmal drückt, erhält man Zugriff auf das, auf die verschiedenen Menüs. Also zum einen das Menü selbst, zum anderen einen Zurück-Button oder einen...
Das Auswahl der Quelle.
Ja, der Quelle. Oder eben das Picture-in-Picture, Picture-by-Picture-Feature sowie Power-Off. Und es ist wirklich absolut selbsterklärend, intuitiv und ja, man findet sich auf jeden Fall zurecht.
Genau, vor allem das, was du am Schluss angesprochen hast. Am Anfang dachte ich, es sei relativ umständlich, die Lautstärke zu verstellen, weil wir erinnern uns beide, als wir das Display angeschlossen haben, da kommt richtig Sound raus beim ersten Mal. Das Erste, was man machen musste, war die Lautstärke zurückstellen. Ja. Und eben, ich habe erst gegen Schluss bemerkt, dass man da einfach wirklich nur quasi ohne ins Menü zu gehen, nach links oder rechts gehen kann, für die Lautstärke zu ändern. Da ist halt wieder mal Mann und Bedienungsanleitung lesen wahrscheinlich.
Ja, das ignorieren wir, glaube ich, gekonnt. Aber das hängt auch irgendwie mit dem ganzen Reviewing- und Testing-Prozess zusammen, weil normalerweise, wenn man ein Produkt aus der Verpackung nehmen kann, anschließen, ausprobieren und man findet sich automatisch zurecht, dann kann man eher als Reviewer eine Aussage dazu tätigen, ob es sich um ein Produkt handelt, das irgendwie intuitiv gehandhabt werden kann oder nicht. Das ist definitiv ein Pro-Argument, um die Bedienungsanleitungen als Reviewer zu ignorieren. Wir würden es nicht weiterempfehlen, aber wir tun es. Aus Überzeugung.
Wir dürfen es, ja.
Wir müssen es tun.
Genau. Erklär es das nächste Mal meiner Frau.
Och.
Ja, wenn wir gerade beim Ton sind, hier überrascht das Ganze ja, weil normalerweise bei Displays sind ja so 2-3, vielleicht allerhöchstens 4 Watt Speaker mit drin. Hier hat Samsung, wenn mich nicht alles irrt, 2 7 Watt Speaker mit verbaut.
Ja, normalerweise hat es da einfach so 2-3 kleine Krawalltüten irgendwie integriert, die aber nicht wirklich Krawall machen.
Mehr übersteuern als Krawall?
Ja, so ziemlich. Die überschlagen mal ordentlich, wenn man da ein bisschen Schnaps gibt. Aber ja, Samsung hat sich hier entschieden, 2-7 Watt Lautsprecher einzubauen. Und als ich Windows zum ersten Mal hochfuhr, mit dem Display angeschlossen, da ja, bei 100% Signallautstärke, das war ziemlich laut. Da bin ich ziemlich erschrocken.
Genau, vielleicht ein kleiner Hinweis für Samsung, wenn ihr da nächstes Mal was ändert bei der Auslieferung, macht die Maximallautstärke ein bisschen zurück.
Ja, vielleicht auf 50% der Maximallautstärke ausliefern oder so, das wäre toll. Das würde genau. So ein bisschen den Schock leicht dämpfen. Man wäre immer noch ein bisschen, ja, man würde auch merken, 50 ist noch man laut, würde ja. merken, ja. ja, okay, da geht was. Aber ja, es wäre ein bisschen dezenter.
Gibt es sonst noch was sind wir jetzt durchgegangen? Wir haben das Display, wir haben die ganzen Funktionen. Haben wir irgendwelche Funktionen vergessen? Übersprungen?
Ich glaube nicht, nein. Ich denke, wir könnten weitergehen zu der Bildqualität und den weiteren Details. Wie siehst du das?
Du hast ja ein paar Messungen vorgenommen. Wie sieht das aus von der Bildstabilität, allgemein von der Farbtreue?
Ja, also wenn man sich das Ganze mal so anschaut, dann der Grauverlauf und die Graustufen, das ist eigentlich beides als gut bis sehr gut zu bezeichnen. Und viel mehr Worte kann man darüber eigentlich auch nicht mehr verlieren. Ich habe mir dann auch noch die Ausleuchtung, also die Bildhomogenität im Allgemeinen, sowie die Helligkeit und den Schwarzwert etwas genauer unter die Lupe genommen mit dem Messgerät. Und da habe ich festgestellt, dass das Display in der Mitte ist es deutlich heller als in den Außenbereichen. Also ich habe da eine Matrix definiert mit 15 Messpunkten, die man sich gleichmäßig verteilt über das Display vorstellen kann, also 5 Kolonnen und 3 Reihen. Und ja, die drei Messwerte im Zentrum, die sind deutlich heller als die auf der Außenseite. Die Maximalabweichung bei der Helligkeit, die beträgt 29% und das ist für das menschliche Auge wahrnehmbar. Wenn wir die drei Werte im Zentrum exkludieren, dann liegt die maximale Abweichung noch bei 15% und ja, alles, was unterhalb von 20% ist, ist für das menschliche Auge nicht wahrnehmbar. Das fällt einem nicht auf. Ich habe dann auch noch Messungen durchgeführt bezüglich Schwarzwert. Der Schwarzwert bei diesem Display ist eigentlich als gut zu bezeichnen. Also schwarz kommt auch effektiv als schwarz rüber. Und ja, wenn man den Schwarzwert mit der Helligkeit wenn man den Quotienten bildet, dann erhält man den effektiven Kontrast. Und das maximale Kontrastverhältnis, das ich messen konnte, das lag bei 1215:1. Und das ist eigentlich ein ziemlich gutes Resultat. Auch die durchschnittliche Helligkeit mit 389 Candela pro Quadratmeter oder auch Lux oder Nits, wie sie von Samsung angegeben werden, das liegt deutlich über den Angaben des Herstellers. Der Hersteller kommuniziert hier 300 Nits oder Candela pro Quadratmeter, also das Display ist sehr hell. Ich würde ganz klar empfehlen, dass man die Helligkeit, das ist so eine Daumenregel, dass man die Helligkeit auf 75% des Maximalwertes einstellt, weil üblicherweise 100% ist schlicht und ergreifend einfach zu hell und dann bekommt man in einem gewissen Maße verwaschene Farben zu Gesicht.
Genau, muss man dazu sagen, dass das ausgelieferte Display mit 100% Helligkeit geliefert wird.
Ja, 100% Helligkeit, ich glaube 75% war was? Kontrast oder? Ja, 75% beim Kontrast und 60% bei der Schärfe. Die 75-60, die sind eigentlich gut, aber bei der Helligkeit würde ich einfach sicher auf 75% reduzieren. Das macht schon noch einiges aus. Die Farben werden wesentlich echter und die Helligkeit, die benötigt man eigentlich kaum, weil, also wenn überhaupt, wenn man die Helligkeit überhaupt benötigt, dann bei direktem Sonnenlicht und dann ist eigentlich jedes Display nicht wirklich hell genug. Von dem her, ja, auch diese Diskussion ist dann mehr oder weniger müßig. Also alles, was irgendwo in der Region ist von, normalerweise in einem Raum mit üblicher Helligkeit, einfach wo eine normale Lampe brennt oder indirektes Licht herrscht, also draußen ist Licht und es scheint einem nicht direkt auf das Display, empfiehlt man eine Helligkeit zwischen 140 und 200 Candela pro Quadratmeter. Und eben, wenn wir von den 385 ausgehen und dann 75% davon, dann sind wir immer noch irgendwie bei 280, 290, 300 in der Region. Und das ist eigentlich immer noch sehr hell. Also man könnte das problemlos auch auf 50% reduzieren und ja.
Wäre immer noch ideal.
Ja, ich würde wirklich, im Endeffekt würde ich empfehlen, dass das sollte man ausprobieren und es den eigenen.
Ein bisschen rumspielen.
Ja, den eigenen Präferenzen anpassen. Und am besten ist natürlich, man hat ein Messgerät und kann das Display sauber kalibrieren. Dann erhält man wirklich das Maximum.
Ich habe mich da am Anfang auch zuerst ein bisschen höher genommen, dann immer weiter runtergenommen, weil ich bin ja unten im Keller, da habe ich von Sonne, die sehe ich nur durch die Webcam. Von dem her konnte ich da gut recht zurückschrauben.
Mhm. Ja, also das denke ich auch, das macht doch Sinn. Also ich habe eigentlich bei all meinen Displays habe ich die Helligkeit runtergeschraubt, weil vor allem, wenn ich dann Bilder bearbeiten muss oder so und die Helligkeit ist zu hoch, dann sehe ich eigentlich nur die Hälfte von. Oder die Bilder, die schauen einfach, wenn ich einen weißen Hintergrund habe und die Helligkeit ist extrem hoch und der Hintergrund ist nicht wirklich weiß, eigentlich von den Bildern, die ich geschossen habe, dann schaut es so aus, als ob der Hintergrund effektiv weiß wäre, aber er ist es eigentlich nicht. Und wenn man das dann auf einem richtig kalibrierten Display betrachtet, dann sieht man, oh Gott, der Hintergrund ist ja grau und das ist ja alles absolut suboptimal. Also es lohnt sich wirklich, da ein bisschen Zeit zu investieren, die richtigen Settings zu finden, das Display zu kalibrieren und ja, vor allem, wenn man auch 1500 Franken für einen Monitor ausgibt, ich denke, dann ist das auch mitunter auch eine lohnende Investition, wenn man sich da ein Kolorimeter kauft, um ein Display sauber zu kalibrieren.
Und oder sich so einen auslehnt, wenn man natürlich jemanden kennt, der einen hat.
Ja gut, aber die Kolorimeter, die sind nicht allzu teuer, also die kosten irgendwo in der Region von 200 Franken und dann hält man schon etwas, mit dem man, ja, professionell nutzbares Resultat erzielen kann.
Was wir ja im Vorgespräch auch herausgefunden haben, in der Bedienungsanleitung, um die wieder mal hervorzunehmen, steht, dass ein idealer Abstand zum Monitor zwischen 45 und 50 Zentimeter beträgt. ich habe da mal mein Screen aus, also mein Desktop ausgemessen und alles. Also wenn ich gerade am Display oder bis gerade am Schreibtisch sitzen würde, hätte ich genau die 50 cm Abstand. Wenn ich mich aber ein bisschen zurücklehne, wie ich es meistens mache, wenn ich bequem schreibe, dann komme ich schon bis auf 75 cm. Ich glaube, du bist sogar noch weiter weg
vom Display. Ja, also die 45 bis 50 cm, die empfinde ich persönlich als rein Wahnsinn. Ich würde da peripher überhaupt nichts mehr wahrnehmen, weil der Winkel, also der Winkel vom Blickfeld, der wäre dann irgendwie, keine Ahnung, 45 Grad nach rechts und 45 Grad nach links und das dann wirklich noch wahrnehmen oder da etwas zu sehen, nee, keine Chance. Also ich saß im Durchschnitt 1 Meter vom Display entfernt. Und aufgrund der Tatsache, dass das Display wirklich groß ist, also wegen der 34 Zoll Diagonalen und dass die Pixeldichte nicht zu hoch ist, erhält man einen sehr guten Kompromiss, meiner Meinung nach, bezüglich der Lesbarkeit.
Da kommt eben wieder dieses Curved ins Spiel, was das Ganze noch sehr, sehr optimal unterstützt.
Würde ich persönlich jetzt nicht sagen. Also ich meine, dass das Curved, das trägt einfach dazu bei, dass das Sichtfeld sozusagen vergrößert wird bei gleicher Diagonale. Aber im Sinne von der Lesbarkeit, also wie groß das, die Buchstaben beispielsweise sind, das hängt rein mit der Auflösung und der Panelgröße zusammen. Die Panelgröße, die ist einfach 34 Zoll. Also respektive mit der Pixeldichte hängt das zusammen.
Nee, grundsätzlich reden wir da in die gleiche Richtung. Ich habe einfach ein bisschen am Ziel vorbeigeschossen.
Ah, okay, ja, vielleicht ein Schritt zu weit, ja, um nochmals auf das Curve zurückzukommen, ja.
Gibt's sonst noch Details, die du zum Display besprechen möchtest?
Ich habe auch in meinem Review habe ich auch verschiedene Anwendungsszenarien genauer beschrieben. Das eine war das Arbeiten und das andere das Spielen, sowie auch das Schauen von Filmen. Beim Arbeiten, also meiner Meinung nach, wenn man intensives Multitasking betreibt, dann ist das Display einfach ein Traum. Man hat extrem viel Platz, man kann sich die Fenster wirklich schön arrangieren und aufgrund der Tatsache, dass das Ding effektiv sehr groß ist und sehr breit, kann man im Endeffekt auch damit arbeiten, dass man nicht immer alles im Blickfeld hat. Also das heißt, also ich persönlich, ich habe meistens irgendwie ein Word-Fenster auf, so wie Browser und ein HTML-Editor, sowie x-welche Skype-Konversation. Und ich bin ab und zu ganz froh, wenn ich nicht immer sehe, dass da eine neue Skype-Konversation aufblinkt. Und ja, von dem her kann ich die Skype-Konversation dann auf die rechte Seite schieben und alles andere, an dem ich effektiv aktiv arbeite, auf die linke Seite und dann konzentriere ich mich da auf die linke Seite und zwischendurch schaue ich mal mit den Augen nach rechts und dann nehme ich wahr, ah ja, da ist wieder irgendetwas Neues und ja, das passt dann. Aber auf die andere Seite, wenn man dann sich etwas weiter vom Display entfernt, dann hat man eigentlich wieder alles im Blickfeld.
Dann hat man schnell wieder das Komplette, genau, ja, vor Augen.
Ich habe noch einen interessanten Input erhalten in der Zwischenzeit und zwar wurde es ziemlich kritisch betrachtet, dass dieses Display, also das Curved-Paneele beim Desktop-Publishing oder auch bei CAD-Anwendungen wahrscheinlich nicht allzu viel verloren haben. Und das schlicht und ergreifend aufgrund der Tatsache, dass gerade Linien in CAD-Programmen, die sollten auch wirklich gerade sein. Und das sind sie zwangsläufig nicht, wenn sie nicht auf einem flachen Panel dargestellt werden. Also in dem Falle könnte sich das Curved dann negativ auswirken.
Also wenn man mit CAD-Programmen zu tun hat, also sprich konstruiert und solche Geschichten macht, dann ist das nicht das optimale Display, meinst du?
Ja.
Kann ich mir vorstellen, eben wie du sagst, wegen den geraden
Linien. Ja, wenn gerade Linien gerade sein müssen, dann ja.
ist da super.
Dann sind sie, auf einem gekrümmten Display einfach nicht mehr gerade.
Aber da gibt es ja genügend andere Bürojobs, die gerade Linien nicht ganz so gerade sein müssen. Aber so ein Input ist natürlich auch wichtig, weil es natürlich dann doof, wenn man sich sowas kauft und dann passt es nicht. Aber ich denke, wenn man Ingenieur ist und mit CAD arbeitet, weiß man sowas auch.
Ich persönlich würde sowieso, also wenn man sich überlegt, ein solches Display anzuschaffen, dann sollte man es unbedingt im Vornherein einmal ausprobiert haben oder einfach mal einen Blick darauf geworfen haben, mal da davor sitzen oder sonst irgendwas, denn ja, es ist anders, es ist viel breiter als alles, was man sich üblicherweise gewöhnt ist. Und ja, ich würde das wirklich wärmstens empfehlen.
Und vor allem kalkuliert ein bisschen Zeit ein, weil das habe ich ja gemerkt mit meinen 23 auf 34 Zoll. Das komplette Fenstermanagement muss man überdenken und neu gestalten. Ganz anders, da kann man ganz anders arbeiten. Vor allem aber auch schlussendlich dann viel, viel produktiver, weil man muss nicht die ganze Zeit zwischen den Apps und oder zwischen den virtuellen Screens hin und her switchen.
Ja, das Task-Switchen, das wird wirklich massiv minimiert. Also die Mehrzahl an Pixeln, die man da zur Verfügung hat, die kann man wirklich in Produktivität ummünzen. Ich persönlich verwende ein UHD-Display und das würde ich beim besten Willen nicht mehr hergeben. Also ich bin extrem froh darum, dass ich wesentlich mehr Fenster sichtbar darstellen kann als auf einem Full-HD-Display.
Ja, der Test von diesem großen Display hat mir auch gesagt, dass meine 23-Zoll-Zeiten endgültig vorbei sind. Ich muss da dringend was anderes haben. Mal schauen, was es schlussendlich dann wird. Ob es ganz so groß wird oder vielleicht doch ein Ticken kleiner. Muss ich mal anschauen.
Musst du gucken.
Genau, aber eins nach dem anderen.
Ja, eben wie gesagt, was ich dann auch noch betrachtet habe, also ich habe ein paar Filme geschaut auf dem Display. Und das ist auch wirklich cool. Also im Englischen gibt es da so ein schönes Wort, immersive, im Sinne von es bindet einem ein, es zieht einem in die Mitte des Geschehens. Und es ist wirklich toll. Also ja, wenn man einen Meter entfernt sitzt von einem 81 cm breiten Display, dann geht da schon was. Auch in Kombination mit den kleinen Speakers, also um ab und zu mal irgendetwas auf dem Display zu schauen, das ist wirklich eine coole Geschichte oder auch eine coole Abwechslung.
Genau, sei es ein Film oder YouTube, was auch immer, das passt einfach.
Ja, und im Endeffekt, ich meine, gehen wir 10 Jahre oder 15 Jahre zurück in der Zeit, ja, dann hatten wir damals Fernseher mit diesen Diagonalen. Und jetzt haben wir solche Displays auf den Schreibtischen stehen. Also, ja.
Oh, ich schaue da schon gerne jetzt 10 Jahre voraus, wenn ich denke, im Wohnzimmer steht ein 81 Zoll.
Na, also ob du anders. Nee. Ich denke höchstens, dass deine Tischplatte irgendwann nicht mehr aus Holz ist, sondern dass das dann einfach ein ganzes Display ist und dass man da auch noch die Tischplatte für die Eingabe weiterverwendet. Also das. Sowas könnte ich mir irgendwie noch vorstellen.
Aber, eher in die Richtung.
Aber ja, dass man da irgendwie so einen riesen Fernseher vor sich stehen hat, keine Ahnung. Oder dass es dann halt über eine Virtual Reality Brille läuft oder sonst irgendwas, aber ja.
Glaube auch eher in diese Richtung oder Hologramm oder was auch immer oder eine Kombination von allem.
Das andere ist schlicht und ergreifend einfach zu groß. Also die Distanz zum Display müsste dann riesig sein. Dann wäre die Auflösung wieder, oder sagen wir es anders, die Icons auf dem Display, die müssten größer sein, Buchstaben, Text und so weiter, das müsste alles wieder größer sein. Und dann hätte man auch nicht mehr Platz auf dem Display als vorher. Also,
da
stellt sich dann so, ja gut, dann hast du irgendwann Rückenprobleme und auch suboptimal. Also, ja.
Also bleiben wir doch bei 34 Zoll.
Ja, ich denke, vorerst sind wir damit ordentlich safe. Um noch auf einen weiteren Punkt zurückzukommen, den ich angesprochen habe, ich habe auch noch ein paar Spiele gespielt. Zum einen Diablo 3, zum anderen Battlefield. Diablo 3 ist ein RPG und Battlefield ein Shooter. Bei Battlefield ist es so, also da, was wirklich toll sind, sind die Zwischenszenen, wenn die kleinen Filmchen kommen, die sind dann wirklich, ja, wie gesagt, Filme schauen ist mit dem Teil super. Das ist wirklich, das sieht einem in den Bann. Und so ist es dann auch in den Spielen. Und wenn man effektiv spielt, ich persönlich empfinde das Display als zu breit. Ich kenne andere Leute, die sagen, wow, das ist der Hammer. Also da bekommt man viel mehr mit und weiß nicht was alles. Das ist bei mir persönlich nicht der Fall. Und dementsprechend ist das Urteil auch hier wieder sehr subjektiv. Und ich würde auch hier wiederum empfehlen, das Ganze mal auszuprobieren, wenn man irgendwie nur die Möglichkeit dazu hat. Ja, das war kurz zu Battlefield 4. Bei Diablo 3 hatte ich im Endeffekt dasselbe festgestellt. Ich habe irgendwann hauptsächlich nur noch auf die Mitte des Displays geschaut. Das heißt, so circa ein Sechstel auf der linken Seite und ein Sechstel auf der rechten Seite habe ich einfach nicht mehr wirklich wahrgenommen. Und ich musste effektiv meinen Fokus entweder nach links oder nach rechts schweifen lassen, damit ich dann gesehen habe, was dort auf dem Display eigentlich abläuft. Und ja, das empfinde ich persönlich als unangenehm beim Spielen. Ich habe es lieber, wenn ich alles auf einen Blick habe. Und ja, bei Spielen sagt man sowieso, dass 24 Zoll bei einem Abstand von 60 bis 80 Zentimetern ist eigentlich ideal oder sogar noch ein bisschen kleiner. Professionelle Spieler verwenden beispielsweise niemals Displays, die größer sind als 24 Zoll in der Diagonalen, einfach weil sie nicht alles mitbekommen.
Also somit eben wieder die Ausrichtung von Seiten Samsung für den Office-Bereich, ja, auch wieder berechtigt.
Ja, genau. Absolut, meiner Meinung. Und eben auch, was man vielleicht nochmals wirklich unterstreichen kann, ist das Picture-by-Picture-Feature, dass man zwei Eingangsquellen gleichzeitig anzeigen lassen kann. Also ich habe jetzt bei mir auch etwas umgestellt bezüglich Testing. Wie gesagt, ich verwende ja ein UHD-Display und das bietet auch ein Picture-by-Picture-Feature und es ist wirklich praktisch, wenn man sein Hauptarbeitssystem angeschlossen hat und ein Testsystem und dann hat man beide Eingangsquellen nebeneinander auf dem Display. Das ist wirklich eine tolle Geschichte. Vor allem, wenn man da irgendwelche Resultate abschreiben muss oder sonst was. Ja, man hat alles auf einem Screen und das ist wirklich eine tolle Geschichte.
Eben, ich habe auch zwei NUCs, also die für als Media Center aufgesetzt, das kurz so angeschlossen. Da hatte ich immer alles direkt im Blickfeld. Wenn was durch war, konnte ich wieder einen Knopf drücken, wieder gut und dann weiter auf dem großen Display arbeiten, ohne dass ich überhaupt irgendwie auf einen anderen Monitor hätte schauen müssen. Und das ist schon so, solche Dinge sind schon eine sehr große Erleichterung. Definitiv.
Absolut, ja.
In dem Fall kann ich mir vorstellen, geht dein Fazit auch relativ positiv aus.
Ja, also mir persönlich hat das Display sehr gut gefallen. Das Panel, das Samsung verbaut hat, ist für ein VR-Panel als sehr gut zu bezeichnen. Also vor allem die Farbtreue, die war erstaunlich gut. Vom Adobe sRGB-Farbraum werden 95% abgedeckt. Das ist wirklich ein gutes Resultat. Bessere Resultate erhält man eigentlich nur mit IPS-Panelen und ja, die sind dann auch wiederum ein bisschen teuer, so wie auch die PLS-Paneele. Die ganzen Messwerte, die waren eigentlich in Ordnung. Wie gesagt, in der Mitte gibt es ein paar Punkte, die deutlich heller ausgefallen sind als außen. Aber auch hier im Endeffekt, das Resultat ist an und für sich solide. Was man wirklich nochmals unterstreichen kann, ist die Ergonomie. Die Höhenverstellbarkeit um 100 mm, die wird man sehr, sehr schnell zu schätzen wissen. Ja, es gibt auch eine VESA-Halterung, also wenn man das Display an die Wand montieren möchte oder einen speziellen Display-Fuß hat oder sonst irgendwas, dann kann man das problemlos so montieren.
Auch damit nutzen.
Ja, ebenfalls praktisch ist die Tilt-Funktion von -2 bis +10 Grad, also dass man Neigungswinkel einstellen kann, dass man das Display nach hinten sowie auch nach vorne neigen kann. Was wir auch noch haben, sind die beiden Lautsprecher nochmals, um das nochmals zu erwähnen. Die machen ziemlich viel, die können ziemlich Lärm machen und ab und zu mal ein YouTube-Video zu schauen oder sonst irgendwie ein bisschen Musik nebenan zu hören, wenn man nicht allzu hohe Ansprüche an die Klangqualität hat, dann ist das vollkommen ausreichend. Also wie gesagt, Office absolut tauglich für die Office-Umgebung.
Das, was man normalerweise für Desktop-Speaker dazu kaufen muss, spart man da wieder ein und hat dann das mehr fürs Display?
Ja, durchaus. Also die 50 bis 100 Franken, die man da spart, ja.
Womit wir zum letzten Punkt kommen vom Review jetzt und nachher dann noch was haben für die Hörer, aber dazu gleich mehr. Der letzte Punkt ist der Preis.
Wie man sich wahrscheinlich schon vorstellen kann, das ist ein absolutes High-End-Display, das zudem auch neu auf dem Markt ist. Ja, etwas könnten wir eigentlich auch noch unterstreichen an dem Punkt. Die Reviews, die wir zu diesem Display verfasst haben, das sind die ersten Reviews überhaupt, die es zu diesem Display gibt. Man findet aktuell noch keine weiteren Reviews zu diesen Displays. Also ja, das ist in dem Sinne eine Weltpremiere von unserer Seite. Um auf den Preis nochmals zurückzukommen, das Ganze kostet 1499 Franken. Man bekommt das Display bei Digitec, Brack oder auch Steg. Wie gesagt, günstig ist es nicht, dafür bekommt man aber auch einiges geboten.
Die eben oben genannten Punkte. Ansonsten haben wir nicht mehr, was das Display direkt betrifft, sondern eben, wie ich gesagt habe, noch eine kleine Überraschung für unsere Hörer. Und das war, wie schon beim letzten Mal, wo wir die SSD T1 vorgestellt haben, dürfen wir eines dieser Displays verlosen an unsere Hörer und Leser vom Blog und deinem Portal natürlich.
Ja, so schaut's aus. Also Samsung war spendabel genug, dass sie ein weiteres Display haben springen lassen und es wird da nächste Woche werden wir eine kleine Competition online stellen, wo ihr teilnehmen könnt und ja, einer von euch wird der glückliche Gewinner oder die glückliche Gewinnerin werden.
Wie das Ganze funktioniert, könnt ihr in den Shownotes auf www.geektalk.ch nachlesen, natürlich auch bei dir auf ossiholic.ch oder im Gadgetblase oder Poughkeepsie-Blog. Wie auch immer, alles Ganze ist verlinkt bei uns in den Shownotes, genauso wie auch dein Testbericht dazu, mein Testbericht und die Links zum Flickr-Bilderalbum. Und ich glaube, bei dir haben wir auch auf ossiholic noch eine Galerie.
Ja, bei mir gibt es auch noch eine ausführliche Galerie, ja, das ist richtig.
Die ganzen Punkte werden wir wie eben gewohnt hier im Geek Talk verlinken, direkt in den Shownotes.
Und wie ihr das halt kennt, wir sind auch Social Media affin. Also ihr findet alles auf Facebook, Twitter und ja, und euren sonstigen bevorzugten Social Media Kanälen.
In diesem Sinn bedanken wir uns zum einen bei Samsung für die Bereitstellung des Gewinnpreises und natürlich auch bei dir. Dankeschön für das ganze Erklären rund um das Display von der Technik und den speziellen Funktionen. Deinem Expertenwissen besten Dank.
Ja, ich danke dir, Martin. Immer eine Freude, mit dir zu podcasten.
Würde ich doch sagen, machen wir wieder mal.
Ja, könnte ich mir vorstellen.
Das freut mich doch zu hören. In diesem Sinne, lieber Hörer, wenn du uns hörst, morgens, mittags oder abends, wir wünschen dir einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Tschüss.
Tschüss.
Hört mehr Geek Talk.